Marston.
Looks
as though he's going to hit it though. It is Michael Ballack. That is an absolute screamer right out of the top drawer.
Selman. And that shot. Super strike.
Guy is waiting in the centre. Trezeguet! France have won the European Championship!
Jonas Hector! Yeah! Jonas Hector!
Then Mario Balotelli, 0-2, 36. Minute.
Auf Bierhoff, der nimmt den Ball an, steht aber mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, schießt, abgefälscht, Tor!
Hallo zur siebten Folge in unserem kleinen Special. Weiter geht's mit unserem kleinen Countdown durch die EM-Geschichte. Doch wie es hier üblich ist, blicken wir vorher nochmal kurz auf die vorige Weltmeisterschaft zurück, beschränken uns aber auf das deutsche Team. Bei dieser Europameisterschaft wurde die Teilnehmerzahl auf 8 verdoppelt, es würde also zu umfangreich werden, auf jedes dieser Teams bei der vorigen WM zu schauen. Die umstrittene Weltmeisterschaft 1978 in der Militärdiktatur Argentinien. Insgesamt gab die Nationalmannschaft keinen guten Eindruck ab. Besuche von Nazis im Trainingslager und in Interviews gaben sich die Spieler unpolitisch wie vor 2 Jahren in Katar. Zitat: Ich fahre dahin, um Fußball zu spielen, nichts sonst. Belasten tut mich das nicht, dass dort gefoltert wird. Ich habe andere Probleme. Gut für dich, Manfred. Kalz. Der Verlauf der WM ist zum Glück recht schnell erzählt. In Gruppe 2 wurschtelte sich Deutschland noch mit einem 6-0-Sieg gegen Mexiko und 2-0-0 gegen Polen und Tunesien zu einem zweiten Platz hinter Polen. In der folgenden Zwischenrunde, WM 74 lässt grüßen, bekam man es mit Italien, Österreich und den Niederlanden zu tun. Nach weiteren 2 Unentschieden gegen Oranje und Italien war man praktisch vor dem letzten Spiel ausgeschieden. Man hätte ein Unentschieden zwischen Italien und den Niederlanden und einen eigenen Sieg mit 5 Toren Unterschied gebraucht. Der Rest ist bekannt, die Schmach von Córdoba. 2-3 gegen Österreich, 2 Tore von Krankl, Ivert Narisch. Im Finale trafen dann Argentinien und die Niederlande aufeinander. Die Niederlande verloren ihr 2. WM-Finale hintereinander. Fun Fact: Das 1. Finale nach dem 2. Weltkrieg ohne Beteiligung von Deutschland oder Brasilien. Argentinien gewann 3-1 nach Verlängerung und holte sich den 1. Weltmeistertitel. Nach dem Turnier hängte Trainer Helmut Schön seinen Hut an den Nagel und sein Co-Trainer Jupp Derwall übernahm. Nach 5 Ausgaben mit dem gleichen Modus wurde für die Euro 1980 die Teilnehmerzahl auf 8 verdoppelt. Die Teams wurden in 2 Vierergruppen aufgeteilt und die Sieger standen direkt im Finale. Und es wurde vorher ein Gastgeber bestimmt, der automatisch qualifiziert war. Es bewarben sich England, Italien, Griechenland, die Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande und die Schweiz. Favoriten der UEFA waren England und Italien. Wobei England schlechtere Chancen hatte, weil sie ja 14 Jahre vorher die WM ausgerichtet hatten. By the way, hat doch Italien erst 12 Jahre vorher die Euro-Endrunde ausgerichtet, oder? Naja, Italien wurde ausgewählt. Spielorte waren Turin, Neapel und Rom, wie schon bei der Euro 68. Dazu gesellte sich das Giuseppe Meazza in Mailand. Problem war, dass Italien in der Saison vor der Euro von einem Skandal um manipulierte Ligaspiele erschüttert wurde, in denen auch der italienische Stürmer Paolo Rossi verwickelt war. Der war bei der EM nicht dabei. Beim 1. Spiel von der deutschen Mannschaft gegen die Tschechoslowakei waren nur 10.500 Zuschauer im Olympiastadion von Rom. Die gesamte EM hatte einen Schnitt von knapp über 20.000 Zuschauern. Die Begeisterung der Italiener war auf dem absoluten Nullpunkt. Die Qualifikation lief in 7 Gruppen zu je 4 oder 5 Mannschaften ab. Gruppensieger waren direkt qualifiziert, also kein Viertelfinale mehr. Die DDR scheiterte erneut an den Niederlanden und Polen. Die Bundesrepublik qualifizierte sich souverän gegen die Türkei, Wales und Malta mit 4 Siegen, 2 Unentschieden und 17:1 Toren. Weitere Qualifikanten waren die CSSR, Griechenland, die Niederlande, Spanien, England, Belgien und natürlich Gastgeber Italien. Kommen wir zum deutschen Kader. Im Tor mit der Nummer 1 logischerweise Toni Schumacher vom 1. FC Köln. Als Ersatzkeeper dabei Eike Immel von Borussia Dortmund und Walter Junghans von FC Bayern München. In der Abwehr die Walz von der Pfalz, Hans-Peter Briegel vom FC Kaiserslautern, Bernhard Dietz vom MSV Duisburg, Bernd Förster und Karl-Heinz Förster, Brüder vom VfB Stuttgart, Manni Kals vom HSV und Herbert Zimmermann vom 1. FC Köln. Im Mittelfeld Rainer Bonhoff, zu der Zeit beim FC Valencia, Bernhard Kuhlmann vom 1. FC Köln, Felix Magath vom HSV, Lothar Matthäus, zu dem Zeitpunkt noch bei Borussia Mönchengladbach, Kaspar Memering vom HSV, Hansi Müller, der schöne Hansi vom VfB Stuttgart, Bernd Schuster, der blonde Engel vom 1. FC Köln, Uli Stielicke, zu dieser Zeit bei Real Madrid und Mirko Votava, Borussia Dortmund. Im Angriff Klaus Allofs von Fortuna Düsseldorf, Karl Del Haie von Borussia Mönchengladbach, Horst Rubesch vom HSV und Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München. Mit 24,2 Jahren eine insgesamt sehr junge Mannschaft. Deutschland hatte Losglück und landete in Gruppe 1, zusammen mit Griechenland, der Tschechoslowakei und den Niederlanden. Im ersten Spiel bekam es Jupps Jungs mit der CSSR zu tun. Der Karl-Heinz Rummenigge traf zum 1:0, 2 Punkte im Sack. Entscheidend wurde das zweite Spiel gegen den amtierenden Vize-Weltmeister aus den Niederlanden. Der blonde Engel Bernd Schuster und Klaus Allofs drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Allofs traf in der 20., 60. und 65. Minute jeweils nach Vorarbeit von Schuster zum zwischenzeitlichen 3:0. Dann kam der 19-jährige Lothar Matthäus zu seinem ersten von 150 Länderspielen auf den Platz. Unversucht verursachte direkt einen Elfmeter. Fairerweise muss man sagen, dass das Foul vor dem Strafraum passierte, aber nun gut, Johnny Repp traf zum 1:3. In der 86. Minute traf Willy van de Kerkhoff noch zum 2:3, es nützte aber nichts. Die Bundesrepublik war schon sicher Gruppensieger, nachdem die Niederlande im letzten Gruppenspiel nur 1:1 spielte. Damals wurden die letzten Spiele noch nicht zeitgleich gespielt. Dafür sorgten Deutschland und Österreich bei der folgenden Weltmeisterschaft. Folglich schickte derweil nur eine B11 beim 0:0 gegen Griechenland auf den Platz. In Gruppe 2 spielten Belgien, Italien, Spanien und England um den Einzug ins Finale. Es gewann Belgien vor Italien. Gleiche Punktzahl 4 und gleiche Tordifferenz plus 1. Belgien gewann die Gruppe nur, weil sie 3 Tore erzielt hatten und Italien nur 1. 22. Juni 1980, 20.30 Uhr in Rom. Die Frisur sitzt. Deutschland gegen Belgien, das Finale. Bereits nach 10 Minuten konnte Kopfballungeheuer Horst Rubesch das 1:0 markieren, ausnahmsweise mit dem Fuß. Ein sehenswerter Distanzschuss von der Strafraumkante. Deutschland war haushoch überlegen, scheiterte aber ein ums andere Mal an Belgien-Keeper Jean-Marie Pfaff und der eigenen Arroganz vor dem Tor. Machst du sie vorne nicht? Fällt Uli Stielicke kurz vor dem Strafraum den Belgier Van der Elst und der rumänische Schiedsrichter verlegt den Ort des Fouls in den Strafraum. 11 Meter. Van der Eyken verwandelte in der 72. zum Ausgleich. Dann kam die 88. Minute und das Kopfballungeheuer schlug doch noch zu. Ecke, Kopfball Rubesch, 2:1. Kapitän Bernhard Dietz konnte nach Franz Beckenbauer als zweiter deutscher Spieler den Coup Henri Delaunay in den Himmel stemmen. Das war die erste wirklich als Turnier angelegte Europameisterschaft. Ein vorher bestimmter Gastgeber und immerhin 8 Mannschaften, die in Gruppenspielen gegeneinander spielen mussten. Dieses Format wird uns mit einer kleinen Veränderung noch die nächsten 3 Turniere begleiten, ehe die nächste Vergrößerung ins Haus stand. In der nächsten Folge erleben wir die Krönung einer französischen Legende. Adios.